Herzlich willkommen zur Guten Morgen Stern-Sendung, den Meldungen am Donnerstag, dem 7. August. Die Abschiebung einer russlanddeutschen Mutter wurde ausgesetzt. Lilia Klassen hat eine Duldung erhalten. Nachdem die junge Freiheit über den unglaublichen Fall und das Schicksal der russlanddeutschen Familie berichtete, wurde der Fall der siebenfachen Mutter Lilia deutschlandweit bekannt. Laut der jungen Freiheit hat das Regierungspräsidium Stuttgart sie darüber informiert, dass eine Duldung ohne auflösende Bedingung erteilt worden sei. Die entsprechende Entscheidung traf das Regierungspräsidium Karlsruhe, das eine Sonderzuständigkeit für vollziehbar Ausreisepflichtige hat. Damit ist die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht für die siebenfache Mutter vorerst ausgesetzt. Eine Abschiebung der 49-jährigen Christin aus der kleinen Gemeinde Eberstadt in Baden-Württemberg kann nicht durchgesetzt werden, solange die Duldung wirksam ist. Das verringert den Druck auf die Familie erheblich, sagte ein Bekannter der Klassens. Zuvor hatte Lilia Klassen beantragt, die aufschiebende Wirkung ihres Widerspruchs gegen die Nichterteilung einer Aufenthaltserlaubnis wiederherzustellen. Alle ihre Kinder und ihr Mann haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Über den Widerspruch ist noch zu entscheiden. Lilia Klassen entstammt einer deutschen Familie aus Kasachstan, deren Vorfahren von Sowjetdiktator Stalin aus der Ukraine dorthin vertrieben wurden. Deren Vorfahren von Sowjetdiktator Stalin aus der Ukraine dorthin vertrieben worden waren. 2020 beschloss sie mit ihrem Mann Heinrich nach Deutschland zu gehen. Er besaß bereits die deutsche Staatsangehörigkeit durch seine Eltern. Sie lebten bereits in den 90er Jahren in Deutschland. Für Lilia beantragten sie das falsche Visum, daher durfte sie im Anschluss keine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Die Folge? Sie sollte bis zum 31. Juli freiwillig ausreisen. Würde sie das nicht tun, drohte ihr die Abschiebung und ein 30-monatiges Wiedereinreiseverbot. Der Vater betont in einem offenen Brief, nur weil wir bei der Einreise einen Fehler gemacht haben, soll meine Frau jetzt von mir und unseren Kindern getrennt werden, obwohl sie Volksdeutsche ist, ihre gesamte Familie deutsch ist und obwohl wir alle Deutsch sprechen. Felix Banaschak ist weiter im Löschfieber. Der Grünchef oder sein Team oder beide gemeinsam löschen immer mehr alte Twitter-Beiträge, in denen er offen seine Abneigung gegenüber Deutschland ausgedrückt hatte. Die Löschwelle begann nach dem ARD-Sommerinterview, in dem Banaschak davon sprach, dass er zwar Duisburg lieben würde, aber von einer Liebe zu Deutschland könne er nicht sprechen, das sei ja abstrakt. 2012, im Alter von 22 Jahren, anlässlich des Tages der Deutschen Einheit, schrieb er bei Twitter, Deutschland ist kein Grund zum Feiern und außerdem klinge Wiedervereinigung so, als hätte es dieses Deutschland vorher schon mal legitimerweise gegeben. Diese Beiträge wurden mittlerweile gelöscht. Am 22. Oktober 2013 kam das erste Mal der neu gewählte Bundestag zu seiner ersten Sitzung zusammen und Banaschak kommentierte das mit den Worten, ich freue mich ja heute über alle Abgeordneten, die beim Singen des Deutschlandliedes stumm bleiben. Auch dieser Beitrag mittlerweile gelöscht. Im Mai 2014 kommentierte er ein Wahlplakat der SPD. Auf diesem stand, nur wenn Sie Martin Schulz und die SPD wählen, kann ein deutscher Präsident der EU-Kommission werden. Banaschak kommentierte das im zarten Alter von 24 Jahren mit den Worten, igittigit pfui bäh. Am 13. Juli 2015 bezeichnete Banaschak dann Wolfgang Schäuble als das Gesicht des herrischen, herzlosen und hässlichen Deutschen. Es gibt noch weitere Beispiele, in denen Banaschak seine Abneigung gegenüber Deutschland zum Ausdruck brachte. Mittlerweile ist er verheiratet und hat eine Tochter. Schrieb Banaschak im Dezember 2014 noch Dinge wie, dass er sich Sorgen mache, wenn jemand die Sorgen der Menschen ernst nehmen wolle, so schrieb er kürzlich erst auf der Plattform X, es geht darum, Menschen ernst zu nehmen in ihren Sorgen. Vielleicht kommt neben diesem Sinneswandel auch irgendwann noch die Liebe zum deutschen Vaterland dazu. Die einzelnen Beiträge Banaschaks hat die junge Freiheit zusammengestellt. In der JVA Ottweiler im Saarland hat ein 15-jähriger Häftling Suizid begangen. Der Selbstmord des Jugendlichen führte anschließend offenbar zu Aufruhr unter den Häftlingen in Ottweiler. 17 Gefangene hatten sich nach der Freistunde geweigert, in ihre Zellen zurückzukehren. Die Polizei musste mit einem Spezialkommando anrücken, um die Lage zu beruhigen. Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Suizid bestätigt. Zwei Verdachtsprüfungsverfahren seien eingeleitet worden. Mithäftlinge hatten mindestens zwei Beamten Körperverletzung im Amt vorgeworfen. Hier ermittelt die Neunkirchener Polizei in drei Fällen. In den sozialen Medien behaupten Linke, dass der Verstorbene unmittelbar vor seinem Suizid von Justizbeamten getreten und geschlagen worden sein soll. Außerdem weist man darauf hin, dass es sich um einen Schwarzen mit dem Namen Nelson handeln soll. Die Staatsanwaltschaft bestätigte dem SR am Mittwoch, dass gegen zwei Bedienstete der JVA Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet wurden. Die Vorfälle und der Suizid des 15-jährigen Gefangenen werden auch den Rechtsausschuss des Landtags beschäftigen. Das hat der Staatssekretär des Justizministeriums Jens Diener angekündigt. Dem SR sagte er, im Ausschuss wolle das Ministerium über die Vorgänge und den Stand der Aufklärung informieren. Die Linke forderte am Mittwoch eine lückenlose Aufklärung. Ihr Landesvorsitzender Florian Spagnol sagte, der Vorfall zeige, wie unzureichend die Suizidprävention in der JVA Ottweiler sei. Es brauche jetzt eine Reform und eine bessere psychische Betreuung der Insassen, besonders im Jugendstrafvollzug. Spagnol sprach sich zudem dafür aus, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Betracht zu ziehen, sollte sich strukturelles Versagen herausstellen. Die Staatsministerin Serap Güler von der CDU ist gegen eine Aufnahme von Kindern aus Gaza. Im Auswärtigen Amt stößt die Bereitschaft deutscher Städte, verletzte Kinder aus dem Gazastreifen oder aus Israel aufzunehmen, auf wenig Zustimmung. Diese Idee ist nett für den Wahlkampf oder um damit punkten zu wollen, den Menschen selbst hilft sie aber nicht, sagte Staatsministerin Serap Güler dem Kölner Stadtanzeiger. Viel wichtiger und hilfreicher ist es, Länder in der Region zur Aufnahme zu motivieren, so die Politikerin. Hier sei Deutschland bereits aktiv und biete auch weitere Unterstützung an. Diesen Menschen kann am schnellsten und besten direkt in der Region geholfen werden und nicht, indem man sie für den Wahlkampf instrumentalisiert und ihnen diese lange Reise zumutet, so Güler. In den vergangenen Tagen hatten Hannover, Düsseldorf und Bonn angekündigt, Kinder aus dem Gazastreifen und Israel aufnehmen zu wollen, die besonders schutzbedürftig oder traumatisiert sind. Dafür wäre aber politische Unterstützung von Bundesseite nötig für Einreiseverfahren, Auswahl und medizinische Koordination. Bundesministerium und Kanzleramt hatten sich zurückhaltend dazu geäußert. Es gibt Zweifel an der Umsetzbarkeit. In einem Schreiben an Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und Außenminister Johann Badephul baten die Oberbürgermeister dieser drei Städte sowie von Leipzig und Kiel um Hilfe. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Derya Türk-Nachbauer, hatte in der Sendung Frühstart von RTL NTV betont, Deutschland habe bereits ukrainische Kinder aufgenommen und die besten Voraussetzungen, diesen Patienten Hilfe zu leisten. Im Fall des Attentats in Aschaffenburg gibt es nun neue Erkenntnisse. Es wurde Anklage gegen einen Polizisten erhoben. Der Vorwurf? Strafvereitelung im Amt. Kurz nach dem Anschlag auf eine Kindergartengruppe mit zwei Toten im Aschaffenburger Schöntalpark im Januar hat Bild ein fatales Behördenversagen aufgedeckt. Der afghanische Messerangreifer Inamullah O. soll schon Monate vorher in seiner Alzenauer Asylunterkunft auf eine 44-jährige Ukrainerin losgegangen sein. Der zuständige Polizist soll aber keine weiteren Ermittlungen eingeleitet haben. Nach sechsmonatiger Ermittlung teilte Oberstaatsanwalt Dr. Michael Koch am Mittwoch mit, der Angeschuldigte war polizeilicher Sachbearbeiter des Vorfalls. In der Anklageschrift wird ihm vorgeworfen, es unterlassen zu haben, ein Ermittlungsverfahren gegen den Afghanen einzuleiten, obwohl er über den Vorfall informiert war und sich ihm das Vorliegen einer erheblichen Straftat, gefährliche Körperverletzung, aufgedrängt haben muss. Wäre es bei korrekter Verfolgung der vorherigen Tat möglicherweise gar nicht zur Bluttat von Aschaffenburg gekommen? Bereits am 29. August 2024 war der ausreisepflichtige Flüchtling mit einem Fleischermesser auf die ukrainische Mitbewohnerin losgegangen. Die Polizei brachte den 28-Jährigen aber lediglich für einen Tag in der Psychiatrie unter. Das Opfer habe nach Angaben der Beamten keinen Rettungswagen gewünscht und nicht gesagt, woher ihre Verletzungen stammten. Mitbewohnerin Mane erläuterte Bild die Umstände. Weil sie die deutsche Sprache nicht spricht und keinen Anwalt hat. Am 16. Oktober muss sich der Afghane wegen Doppelmordes und für den Vorfall in Alzenau vor dem Landgericht Aschaffenburg verantworten. Aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung soll er zum Zeitpunkt schuldunfähig gewesen sein. Zuvor waren gegen den Beschuldigten bereits 18 Strafverfahren in 12 Tatkomplexen in Bayern sowie 4 Strafverfahren in Hessen geführt worden. Der wegen Strafvereitelung im Amt angeklagte Polizist soll sich vor dem Amtsgericht in Alzenau verantworten. Das Verfahren gegen drei weitere am Einsatz vom 29. August 2024 beteiligte Polizisten wurde eingestellt. Zu Fuß zur Unfallstelle. Bei einem schweren Lkw-Unfall am 30.07. kam die Feuerwehr erst nach einer knappen Stunde an der Unfallstelle an. Der Grund dafür? Eine fehlende Rettungsgasse. Was wäre gewesen, wenn es dein Vater, deine Tochter, dein bester Freund gewesen wäre, der auf unsere Hilfe wartet, schreiben die Feuerwehren von Deutschen Bohrer und Nossen, die vergangene Woche zu einem Lkw-Unfall auf der A4 bei Wilsdruff in Sachsen gerufen worden waren auf Facebook. Am vergangenen Mittwoch, als es zum Unfall kam, war die Lage unklar. Es hätte um Menschenleben gehen können, so die Feuerwehr. Selbst erfahrenste Kameraden seien sprachlos gewesen, als sie mit den Feuerwehrautos auf die Autobahn fuhren. Es gab nicht den Hauch einer Rettungsgasse. Stattdessen erwartete uns ein regelrechtes Tetris-Spiel auf Rädern, berichten die Feuerwehrleute. Trotz der Baustellensituation wäre eine Rettungsgasse nach ihrer Ansicht machbar gewesen. Einige Feuerwehrleute mussten aussteigen und die Autos beiseite lotsen. Sie kämpften sich damit zu Fuß bis zum LKW-Unfall vor. Die Strecke, die wir normalerweise in 10 Minuten zurücklegen, dauerte heute fast eine Stunde, so die Feuerwehr. Als sie dann endlich am Unfallort ankamen, gab es die Erleichterung. Auf der bei dem Unfall komplett zerstörten Beifahrerseite des LKWs saß niemand. Der Fahrer hatte Glück und wurde nicht schwer verletzt. Aber auch wenn dieser Einsatz glimpflich ausging, macht uns die Situation wütend, denn wir wissen nie, was uns am Einsatzort erwartet, schreiben die Feuerwehren. Wir wissen, diese Baustelle ist eng, sie ist nervig und wir verstehen den Unmut der Autofahrer, die sich darin jeden Tag durchquälen müssen. Aber trotzdem und gerade deshalb müssen wir alle unseren Teil beitragen. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass das Bilden einer Rettungsgasse Pflicht ist. Auf Facebook schreibt sie, diesmal war es nur ein Blechschaden, morgen könnte es ein Menschenleben sein. Und vielleicht hängt beim nächsten Mal dein Leben daran. Die Bundesregierung lässt 22 Millionen falsche Rentenbescheide ausstellen. Bei den Beiträgen zur Pflegeversicherung wurde im Juli eine Nachzahlung fällig, diese wurde aber falsch berechnet. Ende 2024 beschloss die Ampelregierung eine Anhebung des Beitragssatzes ab dem 1. Januar 2025 um 0,2 Punkte von 3,4 auf 3,6%. Während Arbeitnehmer bereits seit Januar den höheren Satz zahlen, wurde für die Rentner eine Nachzahlung mit der Auszahlung der Juli-Renten 2025 von einmalig 1,2%, sechsmal 0,2 Prozentpunkte festgelegt. Bei der Berechnung wurde die zum 1. Juli erhöhte Rente zugrunde gelegt, die aber von Januar bis Juni noch gar nicht gegolten hat. Eine Fehlberechnung. In einem Rentenbescheid wurde beispielsweise statt der 2.455,98 € der erhöhte Satz von 2.547,80 € für die Berechnung der Nachzahlung verwendet. In diesem Fall macht das konkret 1,10 Euro an Mehrbelastung für den Rentner aus. Bei 22 Millionen Renten kommt dafür den Staat aber eine enorme Summe an Nachzahlung zusammen, an ungerechtfertigten Nachzahlungen in dieser Höhe. Und dazu kommt noch, Neurentner seit Juni, die bereits als Arbeitnehmer in den Vormonaten zwischen Januar und Mai den höheren Beitragssatz von ihrem Lohn zahlen mussten, müssen nun im Juli rückwirkend bis Januar ein zweites Mal den höheren Beitragssatz von ihrer Rente bezahlen. Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, sagt, gegenüber den Rentnerinnen und Rentnern ist das nicht fair. Das zuständige Sozialministerium und die Rentenversicherung wären gut beraten, die zu viel gezahlten Pflegebeiträge wieder zu erstatten. Eine Erstattung sei nicht vorgesehen, lässt Sozialministerin Bärbel Baas, eine Sprecherin, gegenüber der Bild-Zeitung ausrichten. Nach den Berichten über die Linke im Bezirk Berlin-Neukölln schaltet sich nun der Landesverband ein. Die Linke in Berlin-Neukölln hält an ihren Plänen für eine pro-palästinensische Solidaritätsveranstaltung fest, trotz geplanter Teilnahme einer Gruppe, die laut Verfassungsschutz Bezug zur islamistischen Terrororganisation Hamas hat. Ich gehe fest davon aus, dass die Veranstaltung am 9. August stattfinden wird, sagte der Co-Sprecher der Linke Neukölln, Hermann Nels, der Deutschen Presseagentur. Wir haben niemals geplant, mit Organisationen oder Personen, die der Hamas nahestehen oder ihren Terrorbilligen zusammenzuarbeiten, so Nels. Ich gehe davon aus, dass bei allen eingeladenen Gästen keine Nähe zur Hamas zu sehen ist. Allerdings seien die geplanten Räumlichkeiten gekündigt worden. Eigentlich hätte das Sommerfest am kommenden Samstag in der Kiezkapelle, eine ehemalige Trauerkapelle, stattfinden sollen. Wer die Nutzung der Veranstaltungsstätte für den kommenden Samstag aufgekündigt hat, ist nicht bekannt. Das Vereinigte Palästinensische Nationalkomitee ist auf dem Plakat für das Fest am Samstag unter der Liste der Redner aufgeführt und auch mit einem Symbol zu sehen. Der Verfassungsschutz Berlin schreibt in seinem Bericht 2024, die Anhänger der islamistisch-terroristischen Hamas und der säkular linksnationalistischen Terrororganisation PFLP arbeiten in Berlin unter der Dachbezeichnung Vereinigtes Palästinensisches Nationalkomitee eng zusammen. Dabei ist von verfassungsfeinden und anti-israelischen Einstellungen die Rede. Die Berliner Linke rief den Bezirksverband zur Klärung auf. Dass man sich mit dem Leiden in Gaza beschäftigt, kann ich verstehen. Die Bilder sind kaum erträglich, erklärte die Landesvorsitzende Kerstin Wolter. Die Linke Neukölln muss jetzt klären, wer bei ihr auftritt, denn unsere Beschlusslage ist eindeutig. Organisationen und Personen, die der Hamas nahestehen oder ihren Terror billigen, sind definitiv keine Bündnispartner für uns. Das waren die Meldungen am Morgen. Falls ihr auch in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier sehr gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier morgen früh wieder pünktlich um 7. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.